So, hey, Uta, komm doch noch nach vorne. Du hast noch einen Eindruck. Ich glaube, das wird noch passen. Kurz und knackig.
Kurz und knackig. Vor 35 Jahren ist die Mauer gefallen, die Berliner Mauer. Und wir haben jetzt gerade davon gesungen, dass Gott für uns die Mauern einreißt. Die Mauer ist nicht gefallen. Es ist ein Tor aufgegangen. Also die Mauer ist erst nach einigen Jahren später gefallen. Und vielleicht müsst ihr in eurem Leben gucken, wo Gott die Tore aufgemacht hat. Und dann fallen die Mauern.
Genau. Manchmal geht zuerst das Tor auf und dann fällt die Mauer. Aber wenn das Tor offen ist, ist schon gut. Hey, wir werden heute einsteigen in ein Buch aus der Bibel, einem der größten und spannendsten Geschichten. Wir bleiben beim Thema Nachfolge, aber ich habe der ganzen Serie einen anderen Titel gegeben. Für das Volk Israel, für die Juden ist es das wichtigste Buch überhaupt. Es ist nicht das erste Buch Mose, ihr könnt es schon lesen, es sind auch nicht die Psalmen, sondern es ist das zweite Buch Mose, Exodus nennt man dieses Buch auch. Bis dahin war Gott immer mit Einzelnen unterwegs, also mit Adam, mit Noah, Abraham, Isaac, Jakob. Aber jetzt ändert sich etwas, jetzt wählt sich Gott ein ganzes Volk aus und ist mit einem ganzen Volk unterwegs. Es werden zwar in dieser Geschichte, auch in unserer Predigtserie, immer wieder auch einzelne Personen hervorgehoben, aber es ist die Geschichte von Gottes Volk, vom Volk Israel. Dem Volk, das Gott sich auserwählt hat. Es ist die Geschichte, wie Gott sein Volk aus der Unterdrückung und aus der Gefangenschaft in Ägypten führt und für die Israeliten, für die Juden bis heute die identitätsstiftende Geschichte überhaupt. Exodus, eben nennt man dieses zweite Buch Mose aus, und Exodus bedeutet eigentlich Ausweg oder Ausgang, so ein Tor, das offen ist. Im englischen Wort ist uns das Wort Exil vielleicht bekannt. Exit, nicht Exil, Exit, hat bei uns schon ein bisschen einen komischen Geschmack bekommen, in gewissen Kreisen, genau. Der Name des Buches ist auch Programm. Also Exodus ist Programm dieser Geschichte. Ausweg, Ausgang. Gott kennt den Ausweg und er hat einen guten Ausgang, auch für dein Leben. Das sage ich schon mal vorweg. Er hat einen guten Weg und einen guten Ausgang für dein Leben geplant. Nun gilt es einfach, diesen Weg zu gehen, ihm nachzufolgen. Darum werden wir beim Lesen dieser Exodus-Geschichte, dieser Predigtserie, immer diese Brille der Nachfolge aufsetzen. Man kann da ganz viel aus diesem Buch herausholen oder für das Glaubensleben. Wir werden es mit der Brille Nachfolge lesen. Wie folgen die Israeliten Gott nach? Wie verhält sich der Einzelne dabei? Wie folgt der Einzelne darin Gott nach? Wie machen sie es als Gemeinschaft? Wie machen sie es als Einzelne? Ich glaube, dabei können wir ganz, ganz viel auch für uns als Kirche, für uns als Gemeinschaft daraus mitnehmen und lernen, weil Gott hat immer die Gemeinschaft im Blick, die ist ihm wichtig, die ist ihm heilig, aber dabei vergisst er auch nie den Einzelnen. Also er hat auch dich im Blick. So, und diese Geschichte, das gefällt mir auch noch, man lernt Gott nicht irgendwie in der Theorie kennen. Ich wäre fast versucht zu sagen, man lernt Gott nicht hier in der Kirche kennen, hoffentlich auch. Aber man lernt ihn vor allem im Leben kennen, im alltäglichen Leben. Da lernst du Gott kennen. Da lernst du auch kennen, ob das, was hier gepredigt und gesungen wird, wirklich etwas ist, das verhebt. So, und das sieht man bei dieser Geschichte, beim Exodus auch. Gott ist voll im Leben der Israeliten, Teil mit ihnen unterwegs. So, jetzt werden wir dann einen längeren Bibelabschnitt hören. Bevor wir dorthin kommen, ganz kurz, damit wir uns orientieren können. Jakob, der ist uns vielleicht bekannt, Gott hat dem Jakob den Namen Israel gegeben. Also der hat Jakob geheißen und jetzt heißt er eigentlich Israel. Gottes Kämpfer. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Geschichte, ist nachzulesen im 1. Mose. Und zum Schluss. Dieser Jakob, dieser Israel, ist mit seiner Familie nach Ägypten gekommen. Das waren so ungefähr, je nach Übersetzung, 70, 75 Personen. Josef war dort, ein Sohn von Jakob, der war bereits dort, ein einflussreicher Mann geworden. Und Gott hat dafür gesorgt, dass diese Großfamilie Israel, diese Großfamilie von Jakob, der Hungersnot entkommen ist und überlebt hat. Nun sind aber seither einige Jahre vergangen. Die leben dort, so sind diese Sippe Jakob, dieses Israel, so sind die nach Ägypten gekommen wegen der Hungersnot. Und ja, jetzt sind einige Jahre vergangen und dort steigen wir jetzt ein.
Nach und nach waren Josef und seine Brüder gestorben und schließlich lebte von ihrer Generation niemand mehr. Ihre Nachkommen aber vermehrten sich und wuchsen zu einem großen Volk heran. Bald waren es so viele geworden, dass sie das ganze Land bevölkerten. Da trat ein neuer König die Herrschaft an, der von Josef nichts mehr wusste. Er sagte zu den Ägyptern: Ihr seht, dass die Israeliten schon fast zahlreicher und mächtiger sind als wir. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit dieses Volk nicht noch weiter wächst. Denn sonst laufen sie womöglich zu unseren Feinden über, wenn ein Krieg ausbrechen sollte. Darum könnten sie gegen uns kämpfen und das Land in ihre Gewalt bringen. So zwang man die Israeliten zur Sklavenarbeit und setzte Aufseher über sie ein. Sie mussten für den Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses bauen. Doch je mehr die Israeliten unterdrückt wurden, desto zahlreicher wurden sie. Sie breiteten sich im ganzen Land aus, so dass es den Ägyptern langsam unheimlich wurde. Darum zwangen sie die Israeliten erbarmungslos zu harter Arbeit und machten ihnen das Leben schwer. Sie mussten aus Lehm Ziegel herstellen und auf den Feldern arbeiten. Den israelitischen Hebammen Schifra und Pua befahl der ägyptische König: Wenn ihr von den hebräischen Frauen zur Geburt gerufen werdet und seht, dass ein Junge zur Welt kommt, dann tötet ihn sofort. Ist es ein Mädchen, dann könnt ihr es am Leben lassen. Aber aus Ehrfurcht vor Gott hielten sich die Hebammen nicht an den königlichen Befehl, sondern ließen die Jungen am Leben. Als der König sie deswegen zur Rede stellte, erklärten sie: Die hebräischen Frauen sind viel kräftiger als die Ägypterinnen. Ehe wir zu ihnen kommen, haben sie ihre Kinder schon geboren. Weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, tat er ihnen Gutes und schenkte ihnen eigene Familien und Kinder. Das Volk Israel wurde immer größer und mächtiger. Schließlich befahl der Pharao den Ägyptern: Werft alle neugeborenen Jungen der Hebräer in den Nil, nur die Mädchen lasst am Leben.
Danke, Alexandra. Was ist passiert? Ein neuer Pharao ist da. Der kennt Josef nicht mehr. Der weiß nicht, was Josef getan hat für die Ägypter, für das Volk der Ägypter. Der hat das vergessen. Ich habe mir so gedacht, wie kann man das nur vergessen? So schnell. Also, es ist heute immer noch so. Wenn du ein bisschen die Welt hinausschaust, man vergisst so schnell. Man kann sich nicht mehr erinnern. Wer war vor 10 Jahren Bundesrat hier in der Schweiz? Wer weiß das noch? Der war vielleicht nicht so einflussreich wie der Pharao. Aber auch sonst, man vergisst einfach. So, und dieser neue Pharao, der bekam große Angst vor dem Volk. Warum bekam der Angst vor dem Volk? Wir lesen, dass die Israeliten sich mehrten. Es gibt Übersetzungen, da steht, es wimmelte von Israeliten. So wie ein Bienenstock. Überall waren die. Unglaubliche Fruchtbarkeit unter den Israeliten. Unglaubliche Vermehrung unter den Israeliten. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, hey, das ist eine Erfüllung der Verheißung Gottes im Alten Testament. Das hat er doch Abraham zugesprochen. Er hat ihm doch zugesprochen, aus dir werde ich ein großes Volk machen. Und hier erfüllt sich dieses Wort, diese Zusage wortwörtlich. Ein großes Volk, es wimmelte überall von diesen Israeliten. So groß, dass der Pharao Angst bekam. Angst, dass die Israeliten sich eines Tages gegen ihn wenden könnten im Krieg oder vielleicht auch, dass seine Kultur plötzlich nicht mehr wichtig ist. Kennt ihr das? Ich höre immer wieder Leute hier, die sagen, ja, sie sagen nicht, wir haben Angst, aber sie stören sich an der Kultur der Kosovo-Albaner oder weiß nicht was. Man hat plötzlich Angst, man könnte verdrängt werden, unbedeutend werden. Hey, und Angst führt hier in diesem Fall zum ersten Antisemitismus, den es in der Welt gab. Das Volk der Ägypter stellt sich gegen Gottes Volk. Fremdenhass, Antisemitismus, geschürt von Angst, vielleicht auch von Neid. Das sind immer wieder die Motive. Angst, Neid, Eifersucht, dort, wo man sich gegen ein Volk, gegen andere aufwendet oder sich abwendet. Statt es positiv zu sehen, statt dankbar zu sein für die Hilfe, die man bekommt, die man hat, vielleicht eine neue Kultur kennenlernen, sie entdecken, vielleicht sie sogar integrieren. Aber hier führt das Ganze in einen Hass hinein, der Konsequenzen haben wird, sowohl für die Ägypter und in erster Linie jetzt aber auch für das Volk Israel. Diese erste Konsequenz ist, dass der Pharao beginnt, das Volk von Gott zu unterdrücken. Dadurch versucht er strategisch, das Volk in Schach zu halten, es sogar zu dezimieren. Aber das Gegenteil passiert. Das Volk wird immer größer, weil Gottes Segen nicht zu stoppen ist. Du kannst Gottes Segen nicht stoppen, was du auch machen willst. Gott hat sich für dieses Volk entschieden und da kann kein Weltherrscher und kein Mächtiger dieser Welt irgendetwas dagegen tun. In unserer Geschichte kommen nun zwei Frauen vor, Schifra und Pua. Wer hätte sie gekannt im Vorfeld? Mir war, als ob hätte ich diese Namen zum ersten Mal gelesen, aber bin sofort hängen geblieben bei diesen beiden Frauen. Sie werden in der nächsten Predigt in zwei Wochen auch noch einmal vorkommen. Das hat mich so berührt. Im Gegenteil zum Pharao übrigens, nur so nebenbei, haben sie einen Namen. Und wer in der Bibel einen Namen hat, der ist wichtig und hat Macht. Und wer keinen Namen hat, ist unbedeutend. Und dieser große, dieser mächtige Pharao bleibt hier namenlos. Man weiß nicht, welcher Pharao es gewesen ist. Er ist gar nicht wichtig. Er ist unbedeutend. Das ist erstaunlich. Schifra und Pua, für die beiden Frauen, die hier wahrscheinlich auch symbolisch für alle anderen Hebammen und für das Volk Israel stehen, muss die Situation nicht einfach gewesen sein. Diese beiden Frauen wurden arg unterdrückt und unter Druck gesetzt. Zuerst durch einen einfachen Befehl. Alle männlichen Kinder der Israeliten sollen getötet werden. Das haben sie nicht gemacht und so mussten sie dann später persönlich vor dem Pharao Rede und Antwort geben, vor dem Pharao erscheinen. Und das ist nicht gut, wenn du vor dem Pharao erscheinen musst und weißt, ich habe nicht das gemacht, was er eigentlich will. Schifra und Pua, sie arbeiten als Hebammen, als Geburtshelfer. Sie arbeiten an dieser Grenze zwischen Leben und Tod. Es ist etwas unglaublich Schönes zu erfahren, zu sehen, wie neues Leben entsteht. Wie ein Kind zur Welt kommt. Ich kann mir vorstellen, ich habe es mir nie überlegt, erst bei der Predigt, vielleicht wäre das auch etwas für mich gewesen, den Beruf Hebamme zu lernen. Ihr lacht, ich war dreimal dabei, ich weiß auch, es ist eine blutige Sache, manchmal nicht ganz eine einfache Sache. Und trotzdem, wenn man einen Menschen als erstes begrüßen darf, und das waren immer die Hebammen, das war nicht ich, es waren immer zuerst die Hebammen, die dieses Kind begrüßen durften, ist etwas unglaublich Schönes auch. Und nun sollen diese beiden Frauen ihren Beruf um 180 Grad in die andere Richtung ausüben. Statt zum Leben zu verhelfen, sollen sie den Tod bringen. Das können sie nicht, das wollen sie nicht. Aber sie stehen unter Druck, sie sind in die Enge getrieben. Sie fragen sich auch, wo ist unser Exodus? Wo ist unser Ausweg? Wie kommen wir lebendig aus dieser Geschichte heraus. Erst recht, als sie dann zum Pharao mussten und zur Rede gestellt werden, begeben sie sich in größte Todesgefahr. Gehorchen sie dem Befehl des Pharaos und werden zu Mörderinnen und retten dadurch ihr eigenes Leben? Oder weigern sie sich und riskieren den Tod? Wir lesen dann in diesem Text, weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, tat er ihnen Gutes und schenkte ihnen eigene Familien und Kinder. Das Volk Israel wurde immer größer und mächtiger. Also die Hebammen hatten Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht bedeutet, Hochachtung zu haben, Anerkennung, also Gott anerkennen, dass er Gott ist, Respekt und Würde zeigen. Sie trauen Gott mehr zu. Sie glauben, dass Gott einen Ausweg hat für sie, einen Exodus hat. Sie vertrauen ihm im Angesicht ihres sicheren Todes. Sie glauben, dass Gott auf ihrer Seite ist. Sie wissen, dass Gott für sie ist. Ohne dass sie den Ausweg genau kennen. Wie die beiden Frauen von dieser Unterredung vom Pharao wieder hinausgekommen sind, das lässt die Bibel offen. Vielleicht lässt sie es sogar bewusst offen. Manchmal magst du in die Enge getrieben sein, wie vorhin gesagt. Manchmal siehst du die Mauern vielleicht und die stürzen nicht sofort ein. Aber vielleicht macht dir Gott eine Tür auf, die du gehen kannst. Damit ist noch nicht alles gelöst. Damit ist noch nicht alles, wie es sein sollte. Aber es ist ein Weg, den du gehen kannst. Wie sie rausgekommen sind, das lässt die Bibel offen, aber es wird erwähnt, dass durch ihr Vertrauen noch mehr Segen gekommen ist. Also das Gegenteil ist passiert. Du musst dir das überlegen, der Pharao, der probiert alles und jedes Mal, wenn er etwas probiert, passiert das Gegenteil. Noch mehr Israeliten, noch mehr Kinder. Gottes Segen kann man nicht stoppen. Gott hat sich einmal für Israel entschieden und er bleibt dabei. Das ist für mich ein unglaublich starker und schöner Gedanke. Und das gilt auch für uns. Es gilt auch für dich. Gott hat sich entschieden, dich zu segnen. Mich zu segnen, für uns zu sein. Und das ist er auch. Gott ist auf deiner Seite. Das Neue Testament sagt uns, dass Gott uns liebt. Dass er sich entschieden hat, für dich alles zu geben, sogar seinen eigenen Sohn zu geben. Und diese Entscheidung ist nicht mehr rückgängig zu machen. Gottes Segen für dich ist nicht aufzuhalten. Paulus schreibt es im Römerbrief so: Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich komme schon zum Schluss. Ich nehme mir diese beiden Frauen, Pua und Schifra, zum Vorbild. Nicht als Hebammen, da haben wir genug gelacht. Aber ich nehme sie mir zum Vorbild in ihrer Ehrfurcht vor Gott. Wie sie Gott mit Ehrfurcht, mit Hochachtung, mit Anerkennung begegnen. Ich möchte sie nachahmen. Ich möchte Gott nachfolgen, wie das Schifra und Pua gemacht haben. Ich will Gott meine Anerkennung schenken. Ihn anerkennen als meinen Gott. Das wollen wir auch als ganze Kirche tun. Die Israeliten haben das dann auch gemacht. Sie haben sich zu Gott anerkannt, sind ihm nachgefolgt. Und das wollen wir auch als Kirche tun, indem wir auch zusammen gerade heute das Abendmahl feiern. Es ist ein Bekenntnis. Es ist ein Bekenntnis zu diesem Gott aus dem Alten Testament, der sich dann den Juden später als Jahwe, als der Ich Bin offenbarte. Uns hat er sich im Neuen Testament durch die Person von Jesus Christus offenbart. Und er hat den Menschen durch Jesus gezeigt und zu jedem persönlich gesprochen: Du bist geliebt. Du stehst unter meinem Segen. Nichts wird dich trennen können von dieser Liebe. Nichts wird dich trennen können vom Segen von Gott. Noch einmal, dieses Bild, es passt so gut, Uta. Die Mauern sind vielleicht noch nicht abgebrochen in deinem Leben. Vielleicht hörst du diese Predigt und sagst, was soll das? Aber hey, es gibt für dich einen Exodus, weil Gott für dich ist, weil sein Segen über deinem Leben ist, weil er dich nicht loslässt. Gibt es diesen Exodus, es gibt diesen Weg, den du gehen kannst. Und Jesus spricht uns das zu, heute Morgen im Abendmahl. Du bist geliebt, du sollst leben. Ich kenne den Weg für dich. Jesus sagt, ich bin der Weg. Komm, folge mir nach. Wir werden jetzt miteinander dieses Abendmahl feiern. Du bist eingeladen, nach vorne zu kommen, ein Stück Brot zu nehmen, einen Becher zu nehmen, wieder an den Platz zu gehen und das dort für dich zu nehmen. Und wie diese Hebammen Gott anerkennen, Gott Ehrfurcht erbieten, sagen, auch im Angesicht meiner Feinde, auch im Angesicht meiner Mauern, im Angesicht meiner Verzweiflung, du bist mein Gott. Du hast ein Exodus, auch für mich, weil du mich liebst und gesegnet hast und dein Segen bleibt. Amen.